Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr das auch hört. Das ist der Dolphins Drive und mein Name ist Micho und wir werden hier über die vergangene Woche reden. Das heißt, wenn ich wir sage, ist es leider nicht mit Rico, aber das habt ihr letztes Mal schon gehört. Dafür habe ich diesmal Tilo dabei. Hallo Tilo.
Moin.
Und auch Tobi darf sich dazu gesellen.
Moin.
So, heute wird es natürlich ein etwas anderer Drive, denn wir haben ja nächste Woche Bye Week. Ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Woche war ich bei der regulären Drive-Aufnahme nicht dabei. Stattdessen durfte ich ja bei den Trash Talk Patriots dran. Ihr habt's alle gehört. Ich hoffe, ihr habt gehört, wie sehr ich mir auf die Zunge gebissen habe. Sie ist immer noch blutig. Aber ich habe mir gedacht, Contenance, ein Miami Dolphins-Fan ist immer Gentleman und die Satisfaktion verlangt meine Franchise für mich auf den Platz. Und das hat sie getan. Ich denke, von wegen der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Wer es noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Ich schäume immer noch vor Wut. Aber es gibt Neuigkeiten. Wir haben letzte Woche einen Spieler verloren, Tobi. Javon Holland hat einen Handbruch. Weißt du was Näheres zur Verletzung?
Ich habe bei Omar Kelly zuerst gelesen, dass im Raum stand, dass er eventuell eine OP braucht. Aber es sieht wohl besser aus als ursprünglich befürchtet. Ob er jetzt gegen die Colts in 14 Tagen schon spielen kann, weiß man nicht. Das Thema OP, ja, nein, steht immer noch im Raum. Wenn er eine OP bräuchte, wäre die Saison vorbei. Wenn er die nicht bräuchte, dann ist er derzeit, so wie unser Coach gesagt hat, am Montag wohl week to week. Also es kann sein, aber da muss man noch ein bisschen abwarten.
Tilo, jetzt habe ich danach gelesen, er braucht, also wenn er eine OP braucht, das war ja die erste Meldung, dann wäre es gar nicht unwahrscheinlich, dass er seinen letzten Snap für Miami gespielt hätte. Was sagst du dazu?
Das ist gut möglich, da er nach der Saison Free Agent wird und wir kennen alle seine Qualitäten. Wir kennen die Preise, die gute Safeties in der Liga aufrufen können. Und wenn Miami, so wie vor dieser oder in dieser Offseason, nicht bereit ist, da gewisse Summen zu bezahlen, dann wird sich Javon Holland mit seinem Berater natürlich nach anderen Alternativen umsehen. Das ist ein realistisches Szenario. Generell hoffe ich aber, dass Miami weiß, was sie in Javon Holland haben und wie viel sie ihm dann zahlen müssten.
Krass, mir ist noch nie aufgefallen, wie ähnlich die Stimmen von Tino und Tobi sich erinnern. Es ist fast nicht zu unterscheiden.
Jetzt hat Tobi natürlich alles vorausgenommen, aber ich glaube, ich will es nicht glauben. Ich sag mal so, Javon Holland wäre der Spieler, einer der wenigen, die wir in einem, wenn wir das Wort Rebuild heute mal umgehen wollen, den wir brauchen. Unwahrscheinlich ist es natürlich nicht zwingend, aber auch wenn der Vertrag ausläuft, da wäre theoretisch sogar noch die Möglichkeit, einen Franchise-Tag, der ist bei Safety jetzt nicht so extrem hoch wie auf anderen Positionen, das geht. Aber natürlich bei Holland muss es sein, einen langfristigen Vertrag irgendwie hinzubekommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ist er natürlich jetzt schon ein Trade-Kandidat. Mit der Verletzung würde das natürlich dem Ganzen so ein bisschen die Strich durch die Rechnung machen. Also bei Holland glaube ich das nicht. Da hoffe ich, hat man aus Wilkins und aus Hunt gelernt. Das will ich einfach mal hoffen, dass wir Javon Holland im nächsten Jahr weiter behalten, denn das ist einer der Spieler neben Waddle für mich, die wir in den nächsten Jahren einfach als Cornerstones brauchen werden.
Okay, jetzt frage ich mal wieder den Tobi. Ich hoffe, er hört sich jetzt nicht an wie Tilo. dann frage ich mal wieder den Tobi. Tobi, Was glaubst du denn, was Javon Holland uns kosten würde, wenn wir ihn verlängern würden, mit so einer Verletzung, wenn er keinen Snap mehr für uns spielen würde?
Also wenn wir ihn verlängern wollen und wenn man sich die Cap-Hits der gut oder der sehr guten Safeties in der Liga anguckt, dann reden wir sicherlich, wenn man es auf ein Jahr runterrechnet, von 18, 19, 20 Millionen pro Jahr an Geld, die wir ihm da bezahlen müssten. Das auf jeden Fall. Wenn wir einen uns nicht unbekannten Vergleichsspieler zu Rate ziehen wollen, dann wäre das Minkah Fitzpatrick. Der hat, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, wann er 2022 4 Jahre 73 unterschrieben. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir Javon Holland in der nächsten oder in dieser Saison oder in der nächsten Offseason verlängern, von 4 Jahre 80 sowas um den Dreh, wahrscheinlich ein bisschen drunter reden müssen.
Wenn man vergleicht, der Franchise-Tag sind, glaube ich, 17-1 für Safeties im letzten Jahr gewesen. Antoine Winfield hat schon verlängert. Der hat, glaube ich, der hat über 20, der hat über 21 Millionen. Da würde jetzt ein Holland nicht hinkommen. Danach kommt schon Derwin James. Also ich denke so, ja, die 18 Millionen sind wahrscheinlich realistisch. Das wird man ihm zahlen müssen. Ansonsten zahlt das jemand anders ihm. Da kann man nächstes Jahr von ausgehen. Es gibt so viele Teams, die so massig Capspace haben im nächsten Jahr. Da müssen wir es einfach verlängern. Also da finde ich, sollten wir verlängern, wenn da jetzt die Bestrebungen jetzt schon in die Richtung gehen, dass das keine Option ist, dann muss man zusehen, dass man ihn tatsächlich jetzt schon tradet, aber das wollen wir mal alle nicht hoffen.
Ja, aber ist es denn jetzt nicht so, dass eigentlich, also es wäre ja relativ teuer, ihn so komplett zu halten, weil er auch in meinen Augen einer der besseren Safeties der Liga ist, aber wäre es nicht dann dementsprechend besser in einer Saison, die wir letzte Woche eigentlich schon verloren gegeben haben, was die Playoffs angeht, den Spieler mit einem Handbruch zu verlieren, sodass er diese Saison nicht mehr eingreifen kann und dadurch sein Preis fällt, Thilo? Könnte man ihn dann nicht irgendwie günstiger bezahlen?
Naja, bei dem Handbruch bin ich nicht so überzeugt davon, dass der Preis valide fällt. Also gerade bei Javon Holland, der hat zwar immer mal wieder mit Verletzungen zu tun, ein Preis fällt, glaube ich, eher bei einem Phillips mittlerweile. Da kann man davon ausgehen, dass so viele Injuries, dass der Preis tatsächlich mal fällt. Bei einem Holland mit einem Handbruch, bei einem jungen Safety auf einem dünnen Markt, wenn man mal schaut, welche Teams da nächstes Jahr schon, ich glaube, 3 Teams haben nächstes Jahr weit über 120 Millionen an Capspace, dann kommen viele, viele über 70, da wird jemand Javon Holland bezahlen und der Preis wird, glaube ich, nicht so dramatisch fallen, dass wir da unter 16, 17 werden wir nicht kommen. Also der Tag 17 Millionen, das ist, finde ich, für ein Jahr auf jeden Fall eine Option und dann kann man gucken, was man daraus macht. Eventuell sogar ein Tag and Trade, wenn er dann im nächsten Jahr gut ist und wir wirklich, wirklich, wirklich in Anführungsstrichen uns in diesem Rebuild befinden, wo wir noch nicht richtig von sprechen wollen. Aber soweit sind wir halt noch nicht, weil ich auch nicht glaube, dass ein Rebuild mit den jetzigen Verantwortlichen durchgeführt wird. Also da ist, glaube ich, sind wir einen Schritt zu schnell, wenn wir über Holland sprechen.
Ja, das sehe ich so ähnlich. Also erstmal ist klar, dass Holland uns fehlen wird. Ganz massiv. Also es ist eine ganz starke Schwächung. Und wir sind nach unserem Sieg gegen New England jetzt einen Sieg nur hinter Buffalo. Aber trotzdem, ich sehe die Playoffs nicht bei uns und der Junge soll in Ruhe gesund werden und dann soll er auch bezahlt werden und mit einer der Cornerstones werden. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Weiß nicht, wenn ihr es anders seht, dann schreibt es doch in irgendwelche Kommentare und informiert uns darüber. Möchte noch jemand etwas zu Javon Holland sagen? Ist ja vielleicht
Spieler des Spiels für euch. Ja.
Gut. Kommen wir zum Roundup. Roundup, normalerweise eine Kategorie, wo ich aus dem großen, weiten Blätterwald der Erfindung tatsächlich drei Schlagzeilen heraussuche, die so dort hätten stehen können. Diese Woche ist es nur eine geworden, aber die hat es in sich. Und diesmal darf auch Thilo anfangen. Nämlich die Schlagzeile lautet: Der Owner der New York Jets namens Aaron Rodgers lässt Head Coach Robert Saleh nach einem 2-3 Start von seinem Angestellten Woody Johnson feuern.
Ja, das ist investigativer Journalismus, würde ich sagen, und das stimmt, Punkt. Also, ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Man hört da ja auch zwischen den Zeilen, dass Saleh Hackett hat feuern wollen und Hackett und Rodgers backen zusammen Plätzchen und stricken zusammen und häkeln zusammen und sind Best Buddies, und Rodgers wollte dem wahrscheinlich in Vorkommen und hat dann sein Ego walten lassen, ein Bauernopfer gesucht und dafür gesorgt, dass Saleh geht, denn bei den Jets ist es ganz klar ein hierarchischer Machtkampf, der da so am Gange ist, was man so von außen mitbekommt. Ein Aaron Rodgers ist, das sollte mittlerweile bekannt sein, für mich ein ego-getriebener Spieler, den ich maximal unsympathisch finde. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch was man so gesehen hat mit diesen Umarmungen etc., dass da einfach zwischen den Zeilen, das zwischen denen nicht gut geklappt hat. Und ein Rodgers merkt vielleicht auch selber, dass er nicht besonders so gut spielt. Ich meine, die drei Interceptions sprechen für sich gegen die Vikings, auch wenn das natürlich eine gute Defensive ist, aber das ist, glaube ich, weder der Anspruch von den Jets noch von Rodgers.
ABG, möchte ich jetzt nur mal einwerfen.
Ja, ich saß direkt über der Endzone rechts, wo er den Touchdown gefangen hat. Das war sehr schön. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so gewesen ist. Und jetzt muss Rodgers natürlich liefern. Denn noch mehr GM kann er nur noch werden, wenn sie jetzt auch Devante Adams holen. Dann haben wir wirklich die Aaron Rodgers Jets für das eine Jahr. Und dann mal gucken, was er da rausholen kann. Spannend, also dass Saleh nicht alles richtig gemacht hat, das ist klar. Der hatte aber auch schon viel Pech und sein Steckenpferd, die Defense, war bei den Jets immer gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der sehr, sehr schnell als Koordinator einen Job kriegt. Wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr wird der irgendwo einen Job kriegen. Ich würde den sogar gerne bei uns sehen als Defensivkoordinator, bin ich ganz ehrlich. Aber zur Thematik Rodgers, der hat die Jets sowas im Huckepack und die müssen so sehr an ihn glauben und verliebt in ihn sein, dass der im Prinzip machen kann, was er will. Also es wundert mich nicht, wenn die Devante Adams jetzt in der nächsten Woche traden. Auf keinen Fall.
Tobi, wie geht's denn mal deiner Meinung nach jetzt weiter mit Aaron Rodgers und seinen Jets?
Naja, also was man so gehört hat, hat es ja Montagabends ein Meeting zwischen Owner und Aaron Rodgers gegeben. Die beiden haben sich getroffen zum Essen und haben sich unterhalten, aber natürlich nicht über den Head Coach. Den Vormittag darauf hat der eine der beiden Brüder Robert Saleh gefeuert und hat darüber den GM der Jets nicht informiert. Robert Saleh wurde selber auch nicht informiert. Das Team wurde nicht informiert. Und was man so gelesen hat, haben sie ihn wohl mit Security-Mitarbeitern vom Gelände geführt, dass er bloß nicht noch da, keine Ahnung, irgendwas tut. Also eine total skurrile und totale komische Nummer. Und wie schon gesagt, Robert Saleh ist ein defensive-minded Head Coach an der Defense der Jets. Ja gut, die spielt auch nicht mehr so auf dem Elite-Level, wie sie schon mal gespielt hat. Aber an der liegt's nicht und an der hat's nicht gelegen, sondern es liegt an der Offense. Und wenn da dann einer dafür verantwortlich wäre, dann wäre das Nathaniel Hackett. Der ist aber offensichtlicherweise aufgrund seiner Beziehung zu Aaron Rodgers nicht kündbar. Davon mal ganz abgesehen, dass Robert Saleh Nathaniel Hackett gar nicht haben wollte und der nur da ist, weil Rodgers da ist. Also ganz, ganz merkwürdig. Also der GM der Jets wird nicht mehr lange machen. Wie lange sich die Owner das da angucken, weiß ich nicht, aber die gesamte Franchise und alles das, was da in dieser Organisation so zu tun hat, die geben ein Bild ab, das ist absolut verheerend und absolut lächerlich. Und wie ihr schon sagt, es sind die Aaron Rodgers Jets.
Nicht mehr. Aber wie geht's denn jetzt weiter?
Naja, also ich gehe auch davon aus, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen, um Devonta Adams da irgendwie zu holen. Dann werden sie versuchen, aus der Saison noch irgendwas zu machen. Das wird meiner Ansicht nach für die Playoffs reichen. Aber die Ansprüche, die offensichtlicherweise das Ownership der New York Jets an die Mannschaft und an den Kader hat, werden die Jets nicht erreichen können. Und von daher, sie werden es versuchen, sie werden es Jets-like wieder scheitern und dann werden sie über Jahre wieder in der Versenkung verschwinden, weil sie dann das alles wieder abarbeiten müssen, was sie sich mit dem, ach, wir setzen voll auf Aaron Rodgers oder versucht haben aufzubauen.
Ja, genau. Gucken wir mal noch weiter in die Zukunft. Also, wir sagen jetzt, sie holen tatsächlich Devante Adams. Was wird der kosten? Ein Drittrundenpick?
Vielleicht. Ein Zweitrundenpick wird der kosten.
Ja, vielleicht ein Zweitrundenpick. Den geben sie ab. Schaffen es dieses Jahr in die Playoffs. Holen einen Coach von Aaron Rodgers Gnaden. Wie lange hat Aaron Rodgers noch Vertrag? Weiß einer von euch das?
Oh, der hat ganz viele Void Years, aber ich meine,
offiziell der geht das letzte dieses Jahr. Er steht nächstes Jahr noch in den Büchern, aber halt zu einem Vertrag, unter dem er nicht spielt.
Das heißt, Aaron Rodgers wird nochmal einen neuen Vertrag bekommen. Vielleicht nochmal 2 Jahre, noch länger, noch mehr nach hinten geschoben. Aber er baut ab. Er wird dann. Die nächsten 2 Jahre werden die Jets mit ihm nichts gewinnen. Dann beendet Aaron Rodgers seine Karriere. Und die Jets haben jahrelang nichts aufbauen können. Wie lange glaubt ihr, brauchen die Jets oder wie gut ist die Basis der Jets, um da wieder was aufzuholen?
Puh, schwierig, weil ich glaube, die Jets sind gar nicht so viel schlechter dran, als wir es sind. Ganz ehrlich, also wenn man mal jetzt mal anguckt, die Jets haben im nächsten Jahr noch knapp 90 Millionen an Cap. Wenn man mal davon ausgehen würde, sie werden mit Aaron Rodgers eh irgendwie verlängern, weil nächstes Jahr hat er, glaube ich, noch eine Cap-Nummer von um die 20 Millionen, da ist er noch im Buch drin. Danach steigt das Ganze aber auf über 60. Das heißt, da wird eh irgendeine Verlängerung, irgendeine Umstrukturierung stattfinden, wenn er noch spielen will. Das heißt, die werden im nächsten Jahr auch nochmal ordentlich was haben. Und wenn man dann mit einem Aaron Rodgers, einem Devante Adams, dann wird man mit einem Ahmad Gardner verlängern und dann wird man noch 1-2 Spieler auch noch holen können. Sollte das dann mit dem Trainer passen, die es ja nun auf dem Markt wahrscheinlich wieder geben wird, dann sind die Jets nächstes Jahr noch in einem Fenster drin, in dem ich uns halt nicht mehr sehe. Bei denen kommt dann halt der Bruch 2 Jahre später. Natürlich haben sie aber auch noch 2 Chancen, die wir Stand jetzt so nicht mehr haben. Also dieses Jahr ist natürlich bei den Jets auch nicht mehr viel zu holen. Glaube ich nicht, dass die da jetzt mit ihrem Interimscoach da jetzt Wunder vollbringen holen. Die werden sich jetzt zurecht ruckeln. Du hast schon richtig gesagt, vielleicht kommen die in Playoffs und dann wird man sich zusammensetzen. Und wenn Rodgers weitermachen will, dann macht er weiter. Und dann wird man 1 bis 2 Jahre alles auf ihn ausrichten und gucken, wohin das führt. Ob das in dieser AFC so erfolgsversprechend ist, weiß ich nicht. Aber die Jets haben noch die Chance zu handeln in beide Richtungen. Das ist bei uns im Moment ein bisschen schwieriger tatsächlich. Deswegen, wir können gerne über die Jets so ein bisschen lachen, aber sie haben noch eine Chance, da rauszukommen. Die Chancen sind tatsächlich deswegen auf Jets-Seite für mich ein bisschen größer als bei uns. Also wenn ich tauschen würde, ich weiß nicht, ob wir da so lachen nach New York schauen sollten. Denn sie sind auf jeden Fall noch gut handlungsfähig mit jungen Spielern. Das ist bei uns ein bisschen anders.
Tobi, Thilo sagte gerade...
Sehe ich tatsächlich wesentlich anders.
Ja, ganz kurz, aber dazu noch eine Frage, die du noch zusätzlich beantworten sollst. Und zwar ist die Frage, die ich voranstellen möchte, ist, glaubst du denn überhaupt, dass Aaron Rodgers 2 Jahre noch im Tank hat? Und dann kannst du gerne auch deine Anweisung damit einfließen lassen.
Nein, ich bin noch nicht mal sicher, ob Aaron Rodgers die nächste Saison noch spielt. Also 2 Jahre macht er auf gar keinen Fall. Und man sieht ihm ja deutlich seinen Leistungsabbau jetzt in der Saison schon an. Also das merkt man ja schon relativ deutlich, dass das nicht mehr der Aaron Rodgers in MVP-Form ist. Und da kann alles um ihn rum so gut sein, wie es will. Das wird ja nicht besser, weil der Zahn der Zeit wird auch an ihm nagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Saison noch bei den Jets spielt. Einen Nachfolger haben sie nicht. Einen Nachfolger auf dem Free-Agency-Markt zu bekommen, wird schwierig. Wenn sie jetzt Haus und Hof vertraden, haben sie auch die Picks nicht, dass sie sich irgendwo einen Nachfolger herholen. Also ich sehe die Jets sehr von Aaron Rodgers abhängig. Sie hängen am Tropf von Aaron Rodgers. Und ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr mit Aaron Rodgers besser dran wären, als einfach 1 bis 2 Übergangsjahre einzubauen. Also die nächsten 3 bis 4 Jahre sehe ich die Jets da eher nicht auf einem Weg, dass sie eine Offense auf die Beine stellen können, die Defense, die gut ist, derart unterstützen kann, dass das einigermaßen vernünftig wird. Und ob dann alle Defense-Spieler bleiben wollen, ist dann ja auch nochmal eine Frage, weil einen Markt wird es für die auch geben. Und ob die sich dann nochmal so 1 oder 2 Jahre da antun, das erscheint mir höchst, höchst fraglich.
Ja, das ist genau das, was ich meinte, Tobi. Die Jets haben die Option, dies nicht zu tun. Wir haben diese Option nicht. Also, wenn Tua sagt, er spielt, ist er unser Quarterback in den nächsten Jahren aufgrund des Vertrages. Wenn Aaron Rodgers sagt, hört auf, dann finden das höchstwahrscheinlich die Jets-Owner doof. Aber sie sind aufgrund der Vertragsstruktur, die sie haben, einfach handlungsfähig. Allein,
sie,
wenn man...
Sie ja nicht. Wo sollen sie den anderen Quarterback denn herbekommen?
Ja, gut. Dann müssen sie halt 2. Runde einpicken. Es wird ein Übergangs-Quarterback haben. Ja, das ist ein Übergangsjahr, aber dann wissen sie das auch. Sie haben nächstes Jahr 80 Millionen Cap. Wir sind unterm Cap. Das ist halt, die sind handlungsfähig. Fähiger.
Naja, aber es geht ja um die Quarterback-Position und da helfen dir 90 Millionen nichts, wenn keiner auf dem Markt ist. Und also Deshaun Watson wird wahrscheinlich auf dem Markt sein. Aber ob sich die Jets das antun wollen, ist eine andere Frage. Aber wenn du diesen Quarterback, der dich wirklich weiterbringt, nächstes Jahr auf dem Markt nicht hast, dann musst du ihn dir aus dem Draft holen. Und wenn du keine Draft-Picks hast, weil du in den letzten Jahren Haus und Hof vertradet hast, nur um Aaron Rodgers seine Buddies daran zu holen, dann musst du Glück haben, dass du wie die Cowboys Dak Prescott in der 4. Runde kriegst oder so. Aber kommt
gilt
ja
das für uns nicht auch?
Nicht gerade häufig vor. Naja, wir haben, was so die Picks angeht, zumindest noch was in der Hinterhand, was wir haben können. Die Jets sind da nicht so gut aufgestellt, weil die ja schon alles losgeworden sind quasi. Ne, also wenn du von Handlungsfähigkeit sprichst, müssten die Jets schon einen Plan B in der Hand haben. Und wenn du dir, ich kann mir das jetzt gerade mal eben parallel aufmachen, wenn du dir anguckst, wer im nächsten Jahr verfügbar wäre auf der Quarterback-Position, ne, dann bist du bei Sam Darnold, der offiziell dann noch auf dem Markt wäre, aber den werden sie nicht verlängern. Und dann bist du schon bei Zach Wilson. Und das ist dann nicht das, was die Jets wirklich bräuchten oder was sie haben wollten, um eben dann dieses Fenster, was du ihnen geben möchtest oder wenn du es ihnen geben willst, mit dem Quarterback erreichen, den sie ohne Picks kriegen würden. Und dann müssten sie noch weiter ins Minus gehen, müssten noch mehr riskieren. Und ob das dann gut geht, ist eine wesentlich andere Frage. Also ich sehe das nicht, dass die Jets, wenn sie jetzt dieses Jahr mit Aaron Rodgers scheitern sollten, dass sie im nächsten Jahr in irgendeiner Art und Weise vernünftig handlungsfähig wären.
Aber die Jets haben nächstes Jahr ein First, ein Second, 2 Third-Round-Picks. Die haben genauso viel Picks wie wir. Eigentlich sogar mehr.
Du musst ja das abziehen, was ihr wahrscheinlich für Devonta Adams
ja, noch okay, noch das bekommt. Ist, wenn sie das tun, ist höchstwahrscheinlich der Second-Round-Pick weg. Ja. Klar, das stimmt. Aber jetzt, ich finde jetzt nicht, dass die Picks dramatisch weniger sind als bei uns.
Ja, nee, aber das du musst das ja einpreisen. Wie gesagt, also die Jets werden mit Aaron Rodgers eine vernünftige Saison spielen. Die sind mittelmäßig mit ihm. Und dann sind sie an, weiß ich nicht, 18, 19, 20. Ja. Und dann musst du mit den beiden Drittrunden-Picks, die sie haben, wenn du irgendeinen Quarterback haben willst, der dir was hilft und der dir das Fenster öffnet, was dir die Defense noch gibt, dann musst du alles einsetzen, was du hast.
Ja, sogar wahrscheinlich sogar mehr, ne?
Ja, ne? Und dann ist dann wird's schwierig.
Ich würde wetten, die Browns geben die schon Watson für einen Drittrunden-Pick ab an die Jets.
Das Problem ist, willst du die schon Watson haben?
Hallo, ich rede nicht von mir. Ich rede von den Jets.
Also, die Jets können meinetwegen Deshaun Watson haben wollen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist selbst unabhängig von dem, was da jetzt noch im Hintergrund schon wieder aufkommt. Ne? Also, schwierig.
Das war ein Scherz. Aber ihr habt vorhin ein schönes Stichwort gesagt. Und da will ich auch noch mal drauf eingehen. Und das ist jetzt fast ein Sakrileg, was ich tun werde. Aber wir haben in den letzten Spielen auch immer wieder mal auf Mike McDaniel hingewiesen. Da ist eine fehlende Entwicklung. Ja, er ist ein junger Coach, aber es ist eine fehlende Entwicklung in der Offense. Es ist Defense, jedes Jahr einen anderen Defense-Coordinator, sowas ähnliches haben wir Brian Flores vorgeworfen und so weiter. Wie wäre es denn, wenn Mike McDaniel tatsächlich die Saison nicht übersteht? Wäre Robert Saleh dann ein Kandidat für uns?
Oh, das ist mir tatsächlich zu früh, weil ich Mike McDaniel mit dem neuen Vertrag soweit nicht sehe. Also du hast absolut recht, die Entwicklung in diesem Jahr ist schon enttäuschend, offensiv, auch ohne Tour müsste da mehr bei rumkommen. Da ist das Repertoire so ein bisschen angeknackst, auf jeden Fall. Ein Robert Saleh würde ich als Defense-Koordinator sofort unterschreiben. Ein neuer Headcoach, da will ich noch nicht dran denken. Lass uns da erstmal bitte den GM loswerden und dann können wir den nächsten Schritt angehen.
Tobi, tauschst du Weaver aus gegen Saleh?
Also ich würde ihm zumindest, also unserem jetzigen DC, zumindest diese Saison komplett geben, um dann zu evaluieren. Also jetzt nach 5 Spielen würde ich noch nicht den Stab über Weaver brechen. So schlecht war jetzt unsere Defense auch wieder nicht. Also ich sehe da einige gute Ansätze und als Head Coach würde ich Saleh nicht holen und als DC auch nicht.
Aber das ist ja direkt dann die perfekte Überleitung, Tobi. Du siehst einige gute Ansätze im letzten Spiel gegen New England. Dann erzähl doch mal, welche Ansätze hast du da gesehen?
Tatsächlich muss ich jetzt mit der Defense anfangen?
Naja, du hast selbst damit gerade eben von den Ansätzen gesprochen. Fang ruhig mit der Defense an. Ja,
also was mir bei der Defense relativ gut gefallen hat, bis auf einige kleinere Ausnahmen, war so die Coverage in der Secondary. Das hat okay gegen Jacoby Brissett und einen Wide Receiver Room der Patriots ganz gut ausgesehen. Was man aus meiner Sicht defensiv gemerkt hat, war absolut das Fehlen eines dominanten Pass-Rushers, so wie Jalen Phillips einer gewesen wäre. Auch gegen Jacoby Brissett hat mir an der einen oder anderen Stelle so die wirkliche Überzeugung gefehlt, da durchzuziehen und den Sack dann auch zu beenden. Brissett ist da einige Bälle noch an seine Receiver losgeworden, wo ich mir vorm Fernseher gedacht habe, ja mein Gott, zieh doch durch, dann wirft er den Ball nicht los. Fand ich ein bisschen schwierig defensiv. Wir hatten an der einen oder anderen Stelle, war in der Saison ja etwas häufiger schon, hin und wieder Probleme mit Tackling und vernünftige Tackles zu setzen, gerade in der Rushing Defense. Hat mir da einiges nicht gefallen. Der einzige Touchdown, den die Patriots gemacht haben, der sollte so gar nicht fallen, weil da die Tacklings nicht sauber waren und Ramondre Stevenson da durchlaufen kann. Nach 2 oder 3 Miss-Tackles, das darf eigentlich nicht sein. Und an der einen oder anderen Stelle hat man immer noch gemerkt, aber die Zeit gebe ich der Defense auch, dass die die Absprachen und die Automatismen noch nicht so zu 1 umgesetzt werden. Da hat es dann auch noch ein paar kommunikative Fehlleistungen gegeben, die in der Defense, gerade jetzt, wenn wir eine Bye-Week haben und eine Woche Zeit haben, dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Saison nicht mehr auftauchen werden. Generell muss man aber sagen, die Defense ist unsere bessere Unit momentan.
Dann gehen wir auf die andere Seite des Balls.
Ja, in der Offense hat mir gut gefallen. Wir haben die Mitte ein bisschen mehr geöffnet. Das heißt, Huntley konnte den einen oder anderen Pass durch die Mitte gut anbringen. In Klammern natürlich auch, weil die Patriots das zugelassen und eher die tiefen Bälle verteidigt haben. Klammer zu. Huntley sah generell besser aus als in dem Spiel davor. Aber du merkst halt auch bei Tyler Huntley, ihm fehlt so der, wir sagen immer, bei Tua haben wir immer gesagt, ihm fehlt da der Zip, ne? Und es gibt so Bälle, die sind ungenau, nicht präzise genug, unsicher, halt auch nicht mit der Überzeugung geworfen, wie Tua das tun kann. Ich vergleiche das jetzt immer mit Tua. Wo ich sage, mit einem Quarterback, der vielleicht ein oder zwei Kategorien über Tyler Huntley anzusiedeln wäre, würde die Offense noch besser funktionieren. Generell aber, das Running Game hat gut funktioniert. Man hat zwar gesehen, Raheem Mostert ist noch nicht bei 100%, aber er ist zurück. Er hat einige gute Moves gezeigt. Er war im Passspiel einsetzbar. Wir konnten Jonnu Smith, den Tight End, besser einsetzen. Das war ja in den letzten Spielen nicht so der Fall. Und generell hat mir das offensiv ganz gut gefallen. Wir haben aber auch an der einen oder anderen Stelle durch teilweise ziemlich dumme Fehler auch wirklich Punkte liegen lassen. Also mit eben einem Quarterback, der besser performt als Tyler Huntley das getan hat, hast du das Spiel gegen die Patriots eigentlich, müsstest du das locker im Griff haben. Also da habe ich auch mir einige Dinge aufgeschrieben, wo ich mir gedacht habe, ja, mein Gott, wenn der besser werfen könnte und wenn der präziser werfen könnte, dann wäre das Spiel nicht so eng gewesen, wie es dann am Ende ausgelaufen ist.
Ja, Thilo, jetzt Folgendes. Jetzt haben wir gegen die schlechteste Offense der Liga bis spät oder lange, ich glaube fast 3/4, 10-3 hinten gelegen. Trotzdem offensiven Fortschritt? Wie siehst du das?
Naja, wir haben 15 Punkte gemacht und die Defense der Patriots ist jetzt nicht so schlecht wie deren Offense. Ein Fortschritt, ja. Ein kleiner Fortschritt. Jalen Wright, ein Lichtblick. Gegensatz Devon Achane. Leider, bis auf der eine Run, der, glaube ich, knapp über 10 Yards war, ziemlicher Non-Faktor. Ich habe jetzt die Zeit nicht gehabt, seit London rauszufinden, warum, ob da irgendwas Injury-mäßiges noch irgendwie vorlag oder so weiter, weil der noch ein Passgame hatte, nur ein Target gesehen für Minus-Yards, also das war gar nichts. Jalen Wright positiv, dass ein Tyreek Hill so ein bisschen aufgewacht, das ist auch ganz schön, das ist jetzt nicht die Spiele, die wir kennen von ihm, aber gut, immerhin die 70 Yards, Jalen Waddle auch noch wenig. Es wird langsam, OBJ hat, glaube ich, knapp 15% der Snaps gesehen, das wird hoffentlich nach der Bye-Week dann mehr, spätestens dann, wenn Tour wieder zurück ist, dann müssen wir wirklich den Fokus auf die Offense legen und sagen, so, nach der Bye-Week, die Offensive ist gesünder, auch mit Tour, dann schauen wir uns an, wo stehen wir wirklich. Bisher ist das ein unfassbares Fischen im Trüben auf der offensiven Seite. Es klickt nicht so, wie es klicken müsste, auch ohne Quarterback. Das ist erstmal nicht gut, das ist ein bisschen enttäuschend. Das muss Mike McDaniel sich anziehen, aber es gab jetzt eine kleine Steigerung, das ist gut. Jetzt müssen die Schritte zum positiven Offensiv ein bisschen besser werden, ein bisschen größer werden, meiner Meinung nach. Vielleicht kommt ja auch jemand von der Publist zurück. Ich denke, dann ist Zaire Wynn, das wäre, glaube ich, könnte ein kleiner Gamechanger sein, Inside. Und defensiv muss man festhalten, wir sind jetzt gerade beim Pass Rush an einem Punkt angelangt, wo wir eigentlich ohne unsere ersten drei Starter spielen. Ich möchte immer noch Shaq Barrett mit reinnehmen. Dafür finde ich, machen einen Ogba und einen Robinson das ganz ordentlich. Das sind weder eine 1 noch eine 2, aber sie müssen das im Moment spielen. Ich hoffe, dass ein Bradley Chubb dann doch irgendwann zurückkommt, denn man merkt eindeutig, wie Tobi gesagt hat, das fehlt. Was halt gar nicht geht, sind halt diese unfassbar vielen Läufe. Die Patriots sind über 7 Yards im Schnitt gelaufen. Da sind natürlich, das ist jetzt Total Stats, ist immer schwierig. Da sind diese Ausreißerläufe dabei, aber das ist einfach zu viel. Also das Tackling im Run-Game, das geht so nicht. Und wir müssen ganz ehrlich zu uns sein, wenn wir gegen eine Offensive spielen, die ein bisschen potenter ist im Passing-Game, dann gewinnen wir dieses Spiel leider nicht. Wenn wir jetzt schon mal auf die Colts blicken, also mit so einer offensiven plus defensiven Leistung gepaart, werden wir so gegen die Colts nicht gewinnen. Bin ich fest von überzeugt. Leider. Deswegen, wir müssen jetzt einen Step weitermachen, um möglicherweise dann auf ein 3-3 zu kommen und die Saison noch nicht abschreiben zu können. Aber da können wir dann nächste Woche drauf schauen, wenn wir jetzt beim Patriots-Spiel bleiben. Wir haben defensiv mittlerweile einfach echt ein paar Lücken. Die kriegen wir auch so schnell nicht fixt. Hoffentlich ist Bradley Chubb dann doch eher wieder da, als man denkt. Das wäre immens wichtig. Und wir müssen das Tackling in den Griff kriegen. Das ist eine Katastrophe. Also das darf nicht nochmal passieren, dass wir so viele Runs zulassen, die uns dann irgendwo das Genick brechen.
Ich habe das Gefühl, dass Tobi da das dringende Bedürfnis hat, was so zu sagen.
Also dazu jetzt nicht direkt, aber mir kommt ein Faktor, der in dem Spiel am Sonntag deutlich geworden ist, noch nicht genau vor. Und ich stelle jetzt mal einen brennenden Stuhl in die Mitte, weil das, was wir da teilweise im Special Team veranstalten, ne, hat mit Slapstick schon nichts mehr zu tun, sondern ist einfach so dermaßen grottenschlecht. Also es ist der Wahnsinn. Gut.
Ja, schön. Da nehmen sich die Leute die nächsten Programmpunkte, nimmt man schon von selber weg. Ich brauche schon gar nichts mehr sagen. Auf Special Teams, das wäre nämlich sonst meine nächste Frage gewesen.
Ja, das ist ja ganz offensichtlich. Also was wir dafür für Punkte haben liegen lassen, was wir dafür Minusleistungen produzieren und was dafür teilweise Fehler gemacht werden. Das passt ja auf gar keine Kuhhaut. Und da kannst du weder Kicker noch Panther noch Longsnapper noch die anderen Spieler in den Special Teams mit ausnehmen. Also das war völlig verheerend und das hat uns mindestens 6 Punkte gekostet, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Also das ist Wahnsinn. Was da passiert ist. Also, absolute Katastrophe. Und wir schneiden uns ins eigene Fleisch. Und wie gesagt, ich setze Danny Crossman ganz deutlich auf den Hot Seat, weil der war ja schon vor der Saison nicht unumstritten. Und das, was das Special Teams oder was die Special Teams und was Teile des Special Teams so dieser Saison da so abliefern, das hat ja mit NFL-Niveau nichts mehr zu tun. Also das ist ja nur noch verheerend. Und naja, es würde mich wundern, wenn er heile durch die Saison käme, unser Special Teams Coordinator.
Ich würde auf den Stuhl neben Herrn Crossman auch mittlerweile leider, es fällt mir ein bisschen schwer, so ein Bauernopfer zu suchen, aber auch einen Jason Sanders draufsetzen. Der Gute verdient über 4,5 Millionen. Nächstes Jahr wird das sogar noch mehr. Das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen und für mich ist das Thema dann irgendwann auch durch. Also klar, Kicker ist ein kleiner Teil vom Special Team, aber ein elementarer. du hast Danny Crossman angesprochen, das ist der erste Step, aber der zweite Step ist für mich Jason Sanders. Also das ist irgendwann zu viel und das zieht sich durch die Saison, das hat es im letzten Jahr schon gewesen, das ist so ein unbeständiges Up and Down, das ist für mich nicht mehr tragbar, ganz ehrlich. Da gibt es Alternativen, die ein Drittel verdienen.
Ja, also ich hätte jetzt, wie gesagt, wäre auch auf die Special Teams gekommen. Jason Sanders ist die Frage. Ich persönlich denke, dass bei den Kicks, die er gemacht hat, es kann mit einem immer passieren. Für einen kann er was, den Kick, den er an den Pfosten gesetzt hat. Für die anderen kann er nichts. Das ist auch meine Meinung. Aber insgesamt, die Special Teams sind eine Zumutung, bringen uns regelmäßig auch in schlechte Feldpositionen. Und dann passieren halt eben so Sachen, also offensiv war das gar keine Offenbarung. Es war schön, dass wir beim Runplay geblieben sind. Das war wirklich schön und wichtig. Aber wie gesagt, gegen potentere Offens reicht das tatsächlich nicht. Ja, wie seht ihr das Spiel denn jetzt letztendlich? Also, gewonnen. Ein Fortschritt? Sagt ihr ganz klar, a win is a win und wir haben gewonnen und das ist halt besser als letztes Mal? Oder sagt ihr, naja, es war eins der schlechtesten Teams der Liga und das reicht dann nicht wirklich eigentlich von der Leistung, was wir da gesehen haben? Eigentlich gibt es ja nichts dazwischen.
Naja, es gibt schon was dazwischen. Wenn wir nämlich überlegen, wohin soll uns die Saison führen und wenn wir davon ausgehen, dass man in Miami die Saison noch nicht abgeschrieben hat und viele von Dolphins-Fans haben das auch noch nicht getan, dann war das ein Must-Win-Game, was wir jetzt haben. Jetzt sind wir in der Bye-Week. Jetzt kann man sich ganz vernünftig auf die Colts vorbereiten, hoffen, dass Tua danach wieder da ist. Und wenn man dann, ich sage mal, mit einem 3-3 Tua zurückbekommt, dann ist die Saison eben doch noch nicht gelaufen, wenn dann die richtigen Schritte gezogen sind. Hätte man dieses Spiel verloren gegen ein Team, was nächstes Jahr Top 3 pickt, dann hätten wir jetzt den Abgesang starten können, dann wäre die Saison nämlich durch, definitiv. So ist es ein Win mit kleinen offensiven Fortschritten. Die Bye-Week kommt zum absolut richtigen Zeitpunkt. Die hätte fast nicht besser kommen können, finde ich. Vor der Saison hat man immer gesagt, boah, Woche 6, viel zu früh. Ich bin super froh, dass sie jetzt da ist. Jetzt hat man eine Woche Zeit, um sich richtig auf die Colts zu vorbereiten, irgendwie das 3-3 zu holen und dann besteht zumindest die Chance, dass die Saison sportlich noch in eine Richtung geht, die wir vor der Saison erwartet haben. Deswegen Win is a Win, ja, aber der ist schon wichtiger mit Perspektive auf die Saison.
Tobi, so ein klarer Fortschritt?
Es war ein kleiner Fortschritt und man kann sicherlich von Tyler Huntley auch keine Wunderdinge erwarten. Man hat
Pro Bowler.
Ja, toll. Super Pro Bowler, ne? Und so weiter. Wie gesagt, must win. Bisschen glücklich, aber nicht unverdient. Man hat sich das Spiel selber lange eng gehalten und man kann von Glück sprechen, dass der eine Touchdown nicht gezählt hat, weil dann hätten sie es nämlich wahrscheinlich verloren. Aber es war ein leichter Step in die richtige Richtung und ich hoffe, dass jetzt in den 10, 12, 14 Tagen in der Vorbereitung auf die Colts wir weitere Schritte gehen, um gewisse Dinge auszumerzen oder zu verbessern, um die Colts schlagen zu können. Und dann hoffe ich, dass gegen Arizona Tua wieder zurückkommt und dass die Offense einen deutlichen Schritt nach vorne machen wird.
Das trifft aber direkt die perfekte Frage. Die Saison war jetzt bisher sehr ernüchternd, das haben wir schon mehrfach gesagt, wir haben es auch mehrfach ausformuliert. Jetzt kommt Tua bald zurück. Oder Beckham, habt ihr ja schon gesagt, kommt dementsprechend zurück. Dafür haben wir auf der anderen Seite Javon Holland. Vielleicht für länger, aber wahrscheinlich mindestens für 2 Wochen verloren. Wir haben Jalen Phillips für den Rest der Saison verloren. Terron Armstead ist, das wissen wir alle. Und wir wollen ja nicht immer auf einer toten Sau rumreiten, aber trotzdem ist auch die O-Line noch nicht ausreichend erwähnt. Terron Armstead ist immer eine Injury to happen. Wie sieht denn jetzt der Teil nach der Bye-Week für die Dolphins aus? Was glaubt ihr? Thilo? Wird es dann wirklich besser?
Naja, es muss ja besser werden. Also wenn es unter Tour nicht besser werden würde als Stand jetzt, dann können wir einpacken. Also dann können wir alles das, was wir hier machen, können wir sagen, zusperren. Unter Tour wird es besser, definitiv. Da gehe ich von aus. Da müssen wir auch von ausgehen, sonst hätten wir die Hoffnung komplett verloren. Es wird besser. Ich hoffe, dass noch ein paar Verletzungen zurückkommen. Du hast das, was du gesagt hast mit Armstead etc., das ist alles völlig richtig. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass Terron Armstead wieder ausfallen wird. Das ist leider so. Wir müssen gucken, dass dann ein Patrick Paul den Step macht. Ich habe ja schon Isaiah Wynn angesprochen. Ich hoffe, dass der wiederkommt. Ich will die Saison einfach sportlich noch nicht ganz beenden. Das ist aber auch ganz klar. Wir müssen aus den nächsten Spielen, da habe ich mal, ja, also ich würde so das Bildspiel als das Spiel ansehen. Das ist Woche 9. Bis dahin müssen wir noch auf jeden Fall, inklusive dem Bildspiel, müssen wir noch 2 Siege holen. Ist das weniger, wird es extrem eng. So, und wenn wir dann, ist auch die Trade-Deadline nämlich, und wenn wir dann feststellen, die Saison führt zu nichts, dann müssen wir die Weichen stellen. Ganz klar, auch in der Saison. Also ich glaube, umso eher du dann dir eingestehst, dass die Saison zu nichts mehr führt, umso eher kann man sich auf den GM umschauen und dann einfach die Weichen stellen, weil das wird eine ganz schwierige Offseason, das sind schwierige Verträge, wenig Capspace, da ist Zeit Gold wert, aber da wollen wir nicht drüber sprechen. Das machen wir dann, wenn es soweit sein sollte. Ich würde jetzt erstmal Fokus drauf legen, dass wir die Spiele gegen die Colts und die Cardinals gewinnen. Dann spielt man in Buffalo, das ist immer schwierig. Aber auch das ist nicht unmöglich. Von daher noch nicht Kopf in den Sand, erstmal Step by Step und dann schauen wir später weiter. Bin ich der Meinung, das bringt jetzt nichts zu sehr, da irgendwie die Negativkeule zu schwingen.
Also Tobi, erreichen wir noch die Playoffs?
Definitiv, weil der Spielplan vor der Saison schlimmer aussah und schwieriger aussah, als er sich jetzt in der Saison darstellt und wie er sich gestaltet. Weil, wenn wir es mal der Reihe nach durchgehen, die Colts sind kein gutes Team, die Cardinals sind unbeständig, gut, dann gehen wir zu den Bills, das wird ein schwieriges Spiel, aber die Rams sind dieses Jahr nicht gut, die Raiders wackeln, die Patriots, gegen die haben wir schon gespielt, dann haben wir zweimal die Jets, das hat man gesehen, die 49ers sind jetzt auch nicht so, dass man da großartig Angst vor ihnen haben müsste, die Browns sowieso nicht. Gut, in Green Bay ist immer so eine Sache. In Houston werden wir wahrscheinlich wieder verlieren, aber ne, du hast da 2-3 Spiele, wo du sagst, ja, die gibst du ab, aber dann gehst du mit 11-6 aus der Saison raus wahrscheinlich, sag ich jetzt mal so realistisch, wenn das mit Tua alles so funktioniert und wir die Colts schlagen und dann bist du in den Playoffs.
Also ich muss euer Optimismus in aller Ehren. Mein Problem ist tatsächlich, und da würde ich dann auch gerne eure Meinung zu wissen, wie ihr das seht, beziehungsweise wie ihr meine Meinung seht, nicht wie ihr das seht, habt ihr ja gerade eben sehr deutlich gesagt. Entschuldigt, ich verliere mich immer gern mal in so Korrekturen. Also, die Offense war zu Beginn mit Terron Armstead, also quasi in Bestbesetzung, mit die Mannschaft mit einem Jalen Phillips damals, mit einem Javon Holland und so weiter, war das Team nicht gut und gerade die Offense nicht gut. Das Einzige, was sich im Grunde genommen ändert, ist dann, dass Odell Beckham dazukommt, aber dass die O-Line eventuell noch schlechter ist, dadurch, dass Terron Armstead wahrscheinlich zwischendurch wieder ausfallen wird. Die Teams mögen nicht gut sein, aber sie sind weit entfernt von dem, was wir gemacht haben. Und wenn wir wieder nur das Niveau von vor Tuas Verletzung erreichen, und das wäre ja eigentlich realistisch, zu Saisonbeginn haben wir eigentlich erwartet, dass wir noch besser sind, glaube ich nicht mal ansatzweise, dass wir es wirklich schaffen. Dann werden wir in vielen Spielen noch nicht mal kompetitiv sein. Und das macht mir halt so große Sorgen. Also da muss jetzt ein gewaltiger Sprung kommen. Und das ist die erste Krise von Mike McDaniel. Da muss er sich auch beweisen. Ich habe bei den Trash Talk Patriots nach der Aufnahme nochmal drüber geredet. Das ist seine erste Krise. Er ist ein junger Coach. Aber jetzt wird sich zeigen, aus welchem Holz geschnitzt ist. Welche Lehren zieht er daraus? Findet er Lösungen? Und wenn er das nicht tut, dann ist es vielleicht doch nicht der Head Coach, für den man ihn gehalten hat und für den ich ihn eigentlich immer noch halte. Also ich möchte ihn nicht abgeben, um das hier ganz klar zu sagen, bevor mir da irgendwas unterstellt wird. Dann ist er nicht der Head Coach. Aber ich glaube auch nicht, dass wir dann auch nur ansatzweise eine Chance auf die Playoffs haben. Leider.
Ich würde da so ein bisschen anknüpfen und fast leider irgendwo so mitgehen. Also wenn ich mal so, mein Bauchgefühl ist auch nicht so ganz optimistisch wie das von Tobi. Ich glaube, das kennen wir, dass Tobi Gott sei Dank immer die rosaroteste Brille von uns aufhat. Und das ist ja auch gut, dass wir so positive Vibes haben. Ich sehe auch nicht zwei Niederlagen, ich sehe eher mehr Niederlagen. Warum? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, das Spiel gegen die Jaguars, das war jetzt auch nicht so doll offensiv. Natürlich, erstes Spiel, immer Rost und Sand im Getriebe, darf man nicht so höher nehmen. Wir hoffen, dass das besser wird, aber auch Tour wird nach der Verletzungspause Rost und Sand im Getriebe haben. Das wird nicht von Anfang an auf einmal jetzt der Heilsbringer sein, es wird alles klicken und er wird für 500 Yards werfen und spielen wieder 35 irgendwas. Wenn es so ist, super, ich glaube es aber auch nicht. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so ein Mittelweg wird, wie am Ende dann bei 8 und 9 rauskommen, vielleicht 9 und 8, irgendwie so. Ob das dann 9 und 8 für die Playoffs reicht, glaube ich auch nicht. Das, was du als eben als letztes gesagt hast, das ist für mich der wichtigste Punkt. Kann Mike McDaniel diese Fragezeichen, die jetzt so ein bisschen bestehen, kann er die abwischen, kann er die loswerden, um dann, wenn es dann im nächsten Jahr, und das ist für mich mittlerweile relativ klar, wenn es dann neu losgeht unter einem neuen GM, kann er von sich überzeugt sagen, ja, ich bin der Head Coach der Miami Dolphins und bin im nächsten Jahr unantastbar. Das ist für mich viel wichtiger, weil ich leider auch glaube, nicht wie Tobi, die Playoffs, die werden dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Also dann können wir uns wirklich nur noch 3 Niederlagen, 4 Niederlagen erlauben und das wird happig. Da haben wir jetzt eine schon zu viel.
Ja, aber ich möchte da eine Lanze für Tobi brechen. Er selber darf das ja nicht tun. Ne? Wir verbieten ihm das ja immer, dann wirklich sich selbst zu verteidigen. Das ist ja hier ein ganz hartes Regime, ne? Eine Diktatur. Beziehungsweise eine Diktatur von 4 Leuten, von Tilo, Danny, Rico und mir. Tobi ist dann unser untergebener Sklave. Der darf sich halt nur äußern, wie wir das erlauben. Ne? Aber Tobi freut sich schon. Ich habe ihm gesagt, morgen gibt's Taschengeld. Ja? Aber, ja. So, ne? Habe ich gestern auch gesagt, morgen gibt es Taschengeld, oder?
Bestimmt.
Ja. Ja, und was ist heute? Heute ist heute. Und dann haben wir gesagt, es gibt Taschengeld morgen. Also, ne? Nicht beschweren. Tobi hat einmal einen Satz gesagt in der Historie des Dolphin Strives und den fand ich sehr, sehr schön. Den habe ich mir irgendwo auch gemerkt. Er sagte, ich setze mich doch hier nicht 2 Stunden hin und keine Sorge, heute wird es nicht 2 Stunden. Aber ich setze mich doch nicht 2 Stunden hin und rede nur darüber, wie scheiße alles ist.
Das ist eine super Einstellung, ja.
Und Rico hat letztes Mal gesagt, so von wegen, ey, wenn ich irgendwann hier den Spruch der Jets übernehmen musste, same old Jets oder sowas, dann würde ich mich ja erschießen. Und genau das ist das. Und deswegen finde ich das so positiv, dass Tobi das auch immer noch das Positive daraus zieht. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich den Dolphins Drive schon längst geschlossen.
Ja. Naja, du musst ja sehen, dass also von dem Titans-Spiel, was wirklich, also da war ich froh, dass ich arbeiten musste, also das war total verheerend, dass es von ganz schlecht, wo wir herkommen, ja schon eine leichte Verbesserung gegeben hat. Und ich habe in meiner Preview auch geschrieben, setz doch den Jonnu Smith mehr ein, wir zahlen den, setz doch den Titan mehr ein, versuch doch mehr die Bälle zu verteilen, versuch doch mehr die anderen Leute einzusetzen. Und das Playcalling von Mike McDaniel möchte ich auch weiterhin kritisieren. Wir haben zum Beispiel einen Spieler wie Braxton Berrios, den wir nur im Special Teams einsetzen, der hat über die Saison gesehen 4 Targets. Wen willst du denn anwerfen, wenn die Hill und Waddle zumachen? Tight Ends haben wir erst im letzten Spiel vernünftig eingebunden, das haben wir vorher auch nicht gemacht. Braxton Berrios nutzt du nicht. Die ganzen Leute, die wir da von den diversen Practice-Squads der anderen Teams holen, wie Robbie Chosen irgendwas und wie er jetzt gerade heißt, oder Eskridge oder so, die kriegen auch keine vernünftigen Snaps. Wenn ich doch merke, dass die ersten beiden nicht funktionieren, dann muss ich doch irgendwas probieren. Und deswegen von ganz verheerend gegen die Titans, ein Spiel, was du nie verlieren darfst eigentlich, weil die Titans nur auch nicht gerade gut sind, wir schlagen zumindest irgendjemanden in der Liga, ist schon eine positive Entwicklung.
Aber Titan ist ein gutes Stichwort. Thilo, Julian Hill, wie viel Hoffnung hast du da noch?
Reicht das als Antwort?
Ja, danke. Gut, ja. Dann sehen
Darf
wir das
ich dazu ähnlich. Auch noch sagen?
Ja, gerne. Ich merke gleich auch noch was.
Julian Hill ist der einzige Spieler, den man in der ganzen Liga offensiv seit mehreren Jahren gesehen habe, der in der Bilanz von offensive Yards zu, wo er 30 hat, zu Penalties durch Illegal Shifts und im Special Teams in eine negative Bilanz hat. Und das sagt schon alles. Der junge Mann hat 30 Yards offensiv, hat uns durch seine Ringer- und Catch-Einlagen und was der da auch immer alles tut, ne? Ich glaube schon 50 oder 60 Yards an Strafen gekostet. Und der junge Mann hat einfach kein NFL-Niveau, zumindest in dieser Saison nicht. Der lässt Bälle fallen, der blockt nicht richtig, der produziert mehr Strafen, als dass er sonst was tut. Der kann sich nicht vernünftig hinstellen. Also, wenn man Spielerevaluationen der Miami Dolphins kritisieren will, ist das der erste Name, der einem in den Blick kommen muss.
Also das Thema Tight Ends, da haben wir ja schon seit Mike Gesicki drüber geredet und diskutiert und jeder weiß, dass...
Ja, aber gegen Julian Hills Blocking-Qualitäten ist Mike Gesicki ein Blockmonster.
Ich wollte gerade sagen, dass jeder weiß, dass ich in der Tight End oder in der Tight End Position sehr, sehr viel mehr sehe als jemand, als ein Red Zone Target, als generell einen Receiver, als ein Big Slot oder was auch immer. Und möchte deswegen an der Stelle, nachdem ich jetzt mir 5 Spieler in der Saison angeguckt habe, möchte ich tatsächlich nochmal eine Lanze für Durham Smythe brechen. Jonnu Smith ist meiner Meinung nach als Tight End, als Gesamtpaket als Tight End unterdurchschnittlich, weil sein Receiving nicht so gut ist, dass es seine schlechten Blocking-Qualitäten wettmacht. Er ist tatsächlich eher so das Thema Big Slot. Julian Hill, hast du gerade eben selbst drüber geredet, Tobi. Und Durham Smythe ist einer, der normalerweise, zumindest bis letzte Saison, das wussten wir zumindest immer, er hat zumindest hier und da wirklich auch solide immer gefangen. Er hat immer solide geblockt. Er war genau das, was er ist. Jetzt kein Top-Notch in irgendeinem Bereich und auch nicht overall. Aber er war halt in allen Bereichen solide. Und in letzter Zeit wird er halt gar nicht mehr eingesetzt. Vielleicht nicht in Form oder sonst was. Aber ich möchte tatsächlich für Durham Smythe einfach nochmal eine Lanze brechen. Der kommt mir oft zu schlecht weg. Das wollte ich noch so sagen. So, habt ihr denn noch was zu unserer Zukunft zu erzählen?
Wenn jemand Kontakt hat zu dem Colts-Podcast, möge er uns den gerne weiterleiten. Ich versuche da seit Tagen jemanden zu erreichen, jemand aus Colts-Richtung, der für nächste Woche für unsere Preview da ist. Da kommen wir irgendwie an unsere Grenzen, leider. Ansonsten wäre ich für heute fein.
Du wärst für heute fein. Nein, ich fragte aber vor allem nach dem Patreon-Spiel, weil es gab doch noch eine Überraschung. Ich habe nämlich Tobi was versprochen. Und daran muss ich mich halten. Ich habe Tobi versprochen, dass er im Roundup nicht zu Josh Allen sagen muss. Mhm. Aber das Roundup ist vorbei, Tobi. Was möchtest du erzählen?
Ich weiß nicht, ob ihr alle die Szene gesehen habt, um die es da geht. 6 Minuten vor Ende des letzten Bills-Spiels. Also der kassiert einen massiven Hit, einen massiven Sack, knallt mit dem Kopf auf den Boden, ist ganz offensichtlicherweise 2 bis 3 Sekunden lang bewusstlos. Bei Tua wäre das Geschrei riesengroß. Der dürfte gar nicht mehr auf den Platz gehen. Bei Josh Allen war das so, sie haben ihn eine Minute lang behandelt, dann ist er aufgestanden, das sah einigermaßen okay aus, dann haben sie ihn ins Blue Tent gesteckt, in diesem blauen Zelt, das hat er in der Pressekonferenz danach erklärt, haben sie eine Brustverletzung untersucht, er hatte irgendwas am Knöchel, sie haben die Concussion-Checks gemacht, er war aber binnen 4 Minuten wieder auf dem Platz. Er hat einen offensiven Snap verpasst, den Mitch Trubisky machen durfte. Nach 4 Minuten im selben Spiel war der wieder auf dem Platz. Evaluation einer Concussion in der Kabine, ein Spotter, der oben auf der Tribüne sitzt und den Mann aus dem Spiel nimmt, weil er ja offensichtlich bewusstlos war. Nachuntersuchungen, irgendwas, nix, überhaupt nichts. Da passiert nichts und keiner beschwert sich. Also, dass der Mann zurück ins Spiel durfte, ist ein absoluter Wahnsinn. Und du kannst alle Concussion-Protokoll-Regeln, die die LFL so weiß toll in den letzten Jahren da aufgemacht hat, kannst du alle wegschmeißen, weil die machen sich lächerlich.
Also, ich habe die Szene auch gesehen und grundsätzlich rein vom Gefühl her, gebe ich Tobi da vollkommen recht. Aber genau das ist das Problem, vom Gefühl her. Ich bin kein Mediziner. Mein Gefühl hat mich beim letzten Mal, als ich mit einem Mediziner über Concussions geredet habe, komplett getäuscht. Ich bin komplett meiner Meinung, damals die Geschichte mit Tuas Rücken, ich war echt der festen Überzeugung von wegen, das ist eine Concussion. Das war für mich eigentlich sogar sonnenklar und ich bin in diese Medical Drive-Folge, die wir runtergenommen haben, reingekommen und habe gesagt, das war eine Concussion. Ich wurde auseinandergenommen von den Medizinern. Ich hatte keine Ahnung. Und genauso vorsichtig bin ich jetzt bei Josh Allen, ob das wirklich ein Concussion sein kann. Vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Aber die Mediziner sagen nein. Und bei Tua haben wir gesagt, naja, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Möglich ist auch was anderes. Und das ist meiner Meinung nach auch bei Josh Allen möglich, dass es was anderes war. Dann muss man den Medizinern den Benefit of the Doubt geben. Dann muss man einfach sagen, okay, wir wissen es nicht. Die Mediziner sagen, sie waren es nicht. Das haben wir bei Tua uns erbeten und dann müssen wir, so wenig wir ihn mögen, denn ich kann Josh Allen nicht leiden, dann müssen wir aber auch bei den Medizinern der Bild sagen, okay, dann ist das so. Tilo, hast du dazu auch eine Meinung?
Ja, ich mache den Mittelweg jetzt mal. Du hast recht, wir sind kein Mediziner. Es ist relativ offensichtlich und das braucht, da muss man kein Mediziner zu sein, dass Josh Allen für 1-2 Sekunden weg war. Die Arme rutschen über den Boden. Er war weg. Ob das eine Concussion war, ja oder nicht, das hast du völlig richtig gesagt, das können wir nicht kontrollieren. Das kann aber auch kein Mediziner innerhalb von 2 Minuten, wo noch nebenbei ein Brust, ein Arm und sonst was kontrolliert wird, kontrollieren. Er hätte zumindest nach den Regeln des Concussion-Protokolls der NFL, hätte er für dieses Spiel aussetzen müssen. Es hätten Mediziner kontrollieren müssen in den Katakomben, weiter weg vom Spielgeschehen. Und wenn das dann bei rausgekommen wäre, er hat keine Concussion, alles gut, dann spielt er nächste Woche wieder. Aber nicht innerhalb von gut 3 Minuten im blauen Zelt, wo man noch alles andere kontrollieren will. Das funktioniert so nicht. Also ich bin ganz klar deiner Meinung, wenn jemand sagt, das ist keine, müssen wir uns dran glauben. Wir können nicht so arrogant sein und sagen, wir sind ja alle schlauer als alle Ärzte. Das ist ja vermessen. Aber er hätte dieses Spiel verlassen müssen, definitiv. Er hätte nicht wiederkommen müssen dürfen. Und dass darüber nicht berichtet wird und dass das so egal ist, das ärgert mich genauso wie Tobi. Denn das ist nicht das erste Mal. Im letzten Jahr hatte Kenny Pickett, wenn ich richtig mich erinnere, innerhalb von einer Woche, glaube ich, 2 Concussions, hat danach wieder gespielt. Ich bin der Meinung, es war im Spiel gegen die Saints. Das hat niemanden interessiert. Keine Sau.
Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das Thema Concussions gerade nach den Trash Talk Patriots, ich bin's allmählich echt leid, ne?
Ja, ich verstehe das absolut, aber das ist halt so, das ist diese Frage, ich frage mich so oft, also auf Tour wird immer medial unfassbar viel auf einmal aufgeschrieben, bei anderen ist es einfach nicht da und das ist heuchlerisch. Für mich, Josh Allen hätte nicht spielen dürfen, weiter Punkt. Was dabei rauskommt, müssen Ärzte unterscheiden, aber in diesem Spiel hätte er nach diesem Hit nicht mehr spielen dürfen.
Letztendlich haben wir gewonnen, die Bills haben verloren. Aber Tobi, was sagst du?
Ich wollte das nochmal klarstellen. Ich kritisiere nicht die Ärzte, ich kritisiere das Vorgehen des Concussion-Protokolls der Liga. Weil die haben extra, das wissen wir ja durch die Tour-Diskussionen der letzten Jahre, die haben da oben ja Spotter sitzen, die nur darauf achten, solche Spieler aus dem Spiel zu nehmen und überprüfen zu lassen. Und wenn ich sehe, was mit Josh Allen da in diesen Situationen passiert, wo sitzt denn da oben einer auf der Tribüne? Was war denn da? Nix. Ne? Also, dass das hinterher dann keine Concussion angeblich gewesen sein soll, sagst du ja selber. Benefit of the doubt. Super für Josh Allen, finde ich toll, dass er keine hat. Sonst dürfte er sich in 20 Jahren wahrscheinlich bei den Ärzten darüber bedanken. Aber alleine schon die Tatsache, dass der mit ein bisschen Riechsalz da innerhalb von, weiß ich, 3 Minuten wieder auf dem Platz stand, macht dieses ganze Prozedere, was die NFL haarklein dann nochmal detailliert verändert hat, völlig unglaubwürdig. Es geht offensichtlich nur ums Geschäft.
Ja, das sehe ich tatsächlich so ähnlich. Und ich glaube, das Wort Geschäft ist auch ein gutes Stichwort, um unser Geschäft heute zu beenden. Es sei denn, einer von euch möchte gerne noch etwas sagen.
Alles gut, ich bin fein.
Ich finde die sportliche Situation der Cleveland Browns super. Nichts gegen deutsche Colts-Fans, aber das hat Deshaun Watson verdient und das gibt mir den Glauben an Karma zurück.
Darüber sind wir, glaube ich, alle ein wenig glücklich. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Hört euch auch nächste Woche wieder an. Hoffentlich mit einem Gast von Indianapolis Colts. Ihr wisst es, meldet euch bei Thilo, Martha Munkel. Meldet euch bei Tobi. Tobi? Du heißt Tobias. Tobias heißt, nee. Ach, meldet euch bei Dolphins Drive, den Twitter-Account, den X-Account, muss man ja sagen. Ja. Ich glaube, an meiner Abmoderation muss ich noch arbeiten. Rico hatte das viel, viel besser drauf. Stay tuned and fins up.